Unser Ausgangstext für diese Verkündigung steht in 1. Petrus 5, das sind die Verse 1 bis 4. Und zur Schriftlesung bitte ich uns aufzustehen und anschließend beten wir noch. Also 1. Petrusbrief, Kapitel 5, 1 bis 4. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Herr Jesus, wir danken dir für das Erlösungswerk am Kreuz, dass du für uns gelitten hast und den Zorn des Vaters getragen hast. Danke für dein Wort heute Morgen und bitte gib einfach Gnade und Weisheit zur Verkündigung, die rechten Beispiele und Bilder und bitte gib offene Herzen, dass dein Wort in die Herzen fallen kann und Frucht bringen kann. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe heute eine Überschrift formuliert für dieses als Thema: die Vorbilder der Gemeinde und wie man sie erkennt. Und hier schreibt der Apostel Petrus, ein Jünger Jesu, und schreibt es an die Ältesten. Vielleicht sagt jemand heute, ja, Matthias, Älteste sind doch gar nicht Thema bei uns. Wozu sollen wir das machen? Naja, die Bibel nennt die Leute, die eine Gemeinde leiten, Älteste. Ob die jetzt durch eine feierliche Zeremonie offiziell eingesetzt wurden oder nicht, ist der Bibel relativ egal. Die, die vorstehen, die irgendwie vorangehen, die einen Ton irgendwie angeben, nennt die Bibel so. Ich denke, es ist wichtig, gerade im Moment für uns, dass wir uns darüber Gedanken machen. Der Petrus schreibt hier speziell an diese Männer, dass er sie ermahnt. Was interessant ist, hier steht das Wort im Griechen, das Parakaleo, das dieses Seelsorgerliche auf die Seite rufen. Sagt, komm, ich sag dir mal was, dass du weiterkommst. Also jetzt nicht streng ins Gewissen reden oder sowas, sondern das ist etwas sehr Liebevolles, Seelsorgerliches, aber immer noch was sehr Ernstes. Und er sagt es ihnen als einer, der mit ihnen zusammen ist, muss man überlegen, der große Apostel Petrus, vielleicht der Apostel, zu dem der Jesus zum Beispiel einmal sagt, auf dem Felsen baue ich meine Gemeinde, das ist er selber und du bist ein ganz besonderer erster Stein in dem Gemeindebau. Der die große Pfingstpredigt hält, der dann die Mauer bricht zu den Heiden, als er zu dem Hauptmann Cornelius muss, zu dem römischen Hauptmann, der sagt hier, einfach nur euer Mitältester. Der stellt sich einfach auf die Stufe mit den anderen. Er sagt nicht, ich bin besonders, ihr müsst jetzt alle auf mich hören. Stellt sich mit ihnen einfach gleich. Und er sagt es ihnen auch als ein Zeuge der Leiden des Christus. Da würdest du meinen, oder würden wir meinen, ist doch völlig überflüssig gerade, oder? Wir haben noch ein anderes Thema. Aber der Apostel Petrus unter der Leitung des Heiligen Geistes, der uns hier Wort Gottes weitergibt, der setzt das in direkten Zusammenhang. Leitung der Gemeinde mit den Leiden Christi, weil sie da ihr Fundament findet. Es kommt immer alles vom Kreuz Jesu. Aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Also wir sind ja dadurch, dass wir Kinder Gottes geworden sind, Teilhaber der Herrlichkeit Gottes. Auch wenn wir immer noch elendige Sünder sind, wir sind zwar begnadigt, aber ja immer noch Sünder. Und trotzdem dürfen wir teilhaben an der Herrlichkeit Gottes und die soll ja offenbart werden. Also da steht dieses Apokalypto oder Apokalypsis, das Wort kennen wir vielleicht besser. Also etwas, ein Geheimnis, das vorher verborgen ist und das macht Gott dann sichtbar. Und das kündigt er an und das hat mit dem zu tun, wie die Gemeinde geleitet wird. Und dann sagt er ihnen etwas. Er sagt ihnen hier, hütet die Herde Gottes bei euch. Das Interessante, wir könnten auch sagen, weidet die Herde Gottes. Also sorgt dafür, wie ein Hirte, der sich um die Schäfchen kümmert, dass sie Gras haben zu fressen. dass sie kein giftiges Kraut bekommen und dass sie frisches Wasser finden. Dass sie versorgt werden, damit sie gedeihen können. Also passt auf die Herde Gottes auf. Übrigens, es ist nicht die Herde der Ältesten oder der Gemeindeleiter, sondern immer noch die Herde Gottes. Also man hat hier gewissermaßen eine Leihgabe bekommen, für die man verantwortlich ist. Und dann sagt er das, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Also, naja, ich mach's halt, weil es kein anderer macht oder so etwas. Oder man drängt jemanden dazu, weil er es gar nicht will, obwohl er es gar nicht will. Sondern das soll schon ein Herzensanliegen sein, das jemand mitbringt. Dass man freiwillig Aufsicht übt. Über das Aufsicht üben oder das Aufseheramt lesen wir gleich nochmal was. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Also ich mache das oder du oder, wisst ihr, wenn wir eine Gruppe leiten oder wenn wir einfach Familienvater oder Familienmutter sind, trifft das irgendwo auf uns auch zu. Man macht das nicht, weil man sich irgendwas davon verspricht. Da muss nicht mal um Geld gehen, es kann Einfluss sein, den man gerne hat. Oder wenn man es gerne nötig hat, dass man Zustimmung unbedingt von Menschen bekommt oder sich irgendwas anderes davon verspricht. Nein, die sollen es mit Hingabe tun oder bereitwillig tun, so könnte man sagen. Egal, ob ich dafür jetzt Anerkennung kriege oder sonst irgendwas. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen. Also Zugewiesene, das können wir als Anspielung sehen, wenn wir an das Buch Josua denken, wo das Land verteilt wird durch Los. Da kriegen sie durch Los die Stämme Israels Erbbesitz. Und das meint dieses Wort hier, das Zugewiesene. Also nicht so, als kriegen die jetzt etwas und das gehört jetzt mir und ich kann damit machen, was ich für richtig halte, sondern, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, ich finde, dass diese Stelle vielleicht die zentralste Stelle über Leitung ist, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Wir haben gerade gesehen, dass unser Vorbild schlechthin ist der Herr Jesus. Als mir das mal bewusst wurde, habe ich angefangen, die Evangelien ganz anders zu lesen. Dann guckst du ganz genau, wie verhält er sich eigentlich. Dann fällt dir zum Beispiel auf, dass er, obwohl er immer noch der Sohn Gottes ist, obwohl er immer noch göttlichen Wesens ist und ja nur in Anführungszeichen einen menschlichen, sterblichen Körper angenommen hat, dass er trotzdem demütig ist. Und sich zum Beispiel Menschen nicht unbedingt aufdrängt oder herablassend mit ihnen redet, weil sie ja viel kleiner sind als er. Macht er nicht. Und dann siehst du zum Beispiel solche Stellen wie Philipper 2, 5, die berühmte Stelle. Wir sollen so gesinnt sein, wie Christus auch war. Was für eine Gesinnung hatte Christus denn überhaupt? Das steht dann ja da einfach da. Und wisst ihr, manchmal müssen wir Sachen in der Bibel einfach lesen und gehorsam annehmen und nicht spekulieren drüber, was das sein könnte. Manchmal musst du einfach weiterlesen, was das bedeutet. Und dann steht da einfach, dass er es nicht wie einen Raub an sich gerissen hat, dass er Gott gleich ist als Sohn Gottes, sondern dass er das in gewisser Weise aufgegeben hat, menschlichen Körper angenommen hat mit einem einzigen Ziel. Nicht der neue große Prediger zu sein oder ein großer Wunderheiler zu sein, sondern mit dem einen Ziel, auf das alles hinauslief, das am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Und darin ist er unser größtes Vorbild. Und darum geht es immer. Und von dem her müssen wir auch dieses Thema betrachten. Das Wichtigste ist, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder zu retten. Und das wollen wir ja sehen. Wisst ihr, wenn ich meinen Beruf ansehe oder du deinen Beruf oder den du vielleicht mal hattest, wenn du einen Vorgesetzten hast, der das Handwerk, das ihr da betreibt oder die Aufgabe nicht beherrscht oder ihm das ziemlich egal ist oder er ganz andere Vorstellungen hat als das, was die Firma machen soll, das ist echt schwer, sich dem zu unterordnen, oder? Wenn dem in dem Bereich nichts taugt, auf dem zu hören, ist echt schwierig. Und mit dem fängt es an, dass jemand das auch sieht, dass das das Wichtigste ist, diese Gesinnung zu haben und dann vorbildlich darin lebt. Also Leitung passiert nicht einfach nur in dem Sinne, dass ich mich vor dir hinstelle und dir sage, es mach mal das, sondern wenn da jemand kommt, der das selber lebt. Und sind wir ehrlich, das ist in unserer Zeit sehr selten geworden. Natürlich sollen wir als erstes die als Vorbilder nehmen, die schon gestorben sind. Also wenn die Bibel sagt im Hebräer, dass wir den Wandel der verstorbenen Gläubigen uns ansehen sollen, denke ich, das ist ein Auftrag, Biografien zu lesen von verstorbenen Gläubigen. Aber wo sind die, die wir sehen können, die wir im Alltag sehen können? Oder ihren Alltag hier sehen können, wenn sie uns das zeigen, wie sie umgehen? Wir sehen später gleich, worin speziell Älteste ein Vorbild sein sollen. Und hier sagt er dann weiter in 1. Petrus 5, Vers 4, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also diese Leute haben jetzt eine Verheißung. Nämlich, hier steht, der oberste Hirte wird erscheinen. Ist interessant in der Bibel, es gibt genau eine Stelle, aus Epheser 4,11, wo Menschen im Reich Gottes als Hirten explizit benannt werden. Denn eigentlich haben wir alle einen einzigen Hirten, das ist der Herr Jesus. Der oberste Hirte, die anderen sind kleine Hirten, die eigentlich nur eine Aufgabe haben, sie führen zu diesem Hirten hin. Und jetzt haben sie eine Verheißung. Hier steht einfach offenbar werden, da steht einfach, dass etwas sichtbar wird. Also für ein schwächeres Wort als die Apokalypsis. Also es wird einfach sichtbar, dass sie nämlich einen unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also eine Art Siegeskranz der Herrlichkeit. So hat es ein bisschen in einer anderen Übersetzung gefunden. Das heißt im Grunde genommen ganz einfach. Wenn uns Älteste sagen, guck mal hier rein, da steht das, tut das. Wenn wir das tun, dann kriegen die einen Siegeskranz später. Das können wir in Philipper 4 nachlesen, da sagt es der Paulus über die Philippa. Ihr seid mein Siegeskranz, weil ihr tut, was ich euch hier schreibe. Das heißt, wir sind, egal in welcher Situation wir als Gemeinde sind, wir hängen hier alle mit drin. Keiner kann sich sagen, oh, das ist ihre Aufgabe, ich habe damit ja nichts zu tun. In der Gemeinde ist jeder Einzelne mitverantwortlich, was passiert. Jeder von uns. Jeder, der dazugehört, ist mitverantwortlich. Schlagen wir mal auf Apostelgeschichte 14. Und das ist ja die Situation, wo Paulus und Barnabas ihre erste Missionsreise nochmal in der Mitte drehen sie um und gehen rückwärts nochmal die Städte durch, wo sie waren. Und dann steht in Vers 22, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Vers 23, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie unter Gebet und Fasten sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Jetzt muss man sich das mal klar machen. Die Gemeinden waren teilweise nicht mal ein Jahr alt und die Gläubigen nicht mal ein Jahr bekehrt. Und trotzdem waren die gereift, dass die Apostel sagen könnte, hier unter euch gibt es Leute, steht das Wort Älteste. Das heißt eigentlich einfach im damaligen Alltagsgriechisch oder ansonsten die Älteren. Daher nimmt die Bibel und hier der Lukas und die anderen Schreiber dieses Wort Älteste. Das heißt im Grunde genommen erstmal einfach nur Ältere. Die sind schon länger gläubig, die haben schon eine gewisse Reife. Und sie setzen die ein. Da steht eigentlich ein Wort an der Stelle, das ist durch Handzeigen oder Handausstrecken anzeigen. Das sind eure Ältesten. Also die haben jetzt nicht irgendwie demokratisch gewählt, kommt ja aus dem alten Griechentum, aus der griechischen Kultur, die haben gewählt, sondern sie haben die Hand ausgestreckt und sagen, das sind sie. Und ich habe mal so einen Satz gehört, war gut formuliert, Apostellehre ersetzt Apostelgegenwart. Heute haben wir keine Apostel mehr, die das machen könnten. Wir haben auch keinen Titus mehr, der im Auftrag der Apostel geschickt wurde, das zu tun. Sondern die Lehre der Apostel zeigt es uns heute an, wer diese Leute sind. Er schreibt uns das nämlich zum Beispiel in dem Brief an Timotheus im Kapitel 3, 1. Timotheus Kapitel 3. Lasst uns mal diese Stelle lesen. Kann mir jemand verraten, wie spät es gerade ist? 5:05, danke. Die steht da irgendwie, die Uhr. Also 1. Timotheus 3 ab 1 bis 7 sehen wir so einen Text, wo der Paulus uns zeigt, wer die Ältesten sind. Und das muss man dann ganz praktisch in unsere Situation lesen. Da steht nämlich in 1. Timotheus 3, glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Moment mal, jetzt sind es doch die Aufseher, nicht die Ältesten. Wenn wir lesen wollen oder uns erinnern wollen an unseren ersten Text, da steht, dass sie Aufsicht üben sollen. Dass der Aufseherdienst oder der Aufseheramt ist die Aufgabe der Ältesten. Das ist das, was sie tun. Und hier steht, wer danach trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Also etwas besonders Ehrenhaftes auch. Und danach sollte man auch Männer, danach sollte man trachten. Und jetzt lesen wir, wie man danach trachtet. Das versucht man nicht dadurch zu kriegen, dass man sich mit den Leuten gut stellt oder so etwas, sondern danach trachtet man, indem man anfängt, das Leben Jesu zu leben. Also zu leben, wie er gelebt hat. Ihm gehorsam zu sein und das zu leben. Und dann steht hier, ganz speziell für diese Ältesten, für diese Aufseher. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Also ich war mal in der Schule und dann gab es da manchmal Klassenbucheinträge. Also Tadel. Und das gab es nicht bei jedem kleinen Pups, der passiert ist, sondern dann, wenn man schon wirklich den Unterricht gestört hat oder andere Regeln glasklar übertreten hat, die herrschen. Und so können wir uns das vorstellen. Also ein Aufseher, ein Ältester muss jemand sein, der kein Bild gesprochen, kein Klassenbucheintrag kriegt. Also der nicht dauernd damit auffällt, dass er hier Ordnungen übertritt oder die Leute verärgert. Er muss ohne Tadel sein, also darf nicht jede Woche, am besten auch nicht jeden Monat, einen Grund geben, ihn zu tadeln. Der muss mit seinem Wandel schon ein Vorbild sein. Und dann sagt er hier, so ein Leiter soll Mann einer Frau sein. Da können sich ja die Theologen wunderbar darüber streiten, was das heißt. Ich erkläre, was ich denke. Aber am Ende müsst ihr alle nach Hause gehen, das sowieso selber prüfen. Man argumentiert damit manchmal, dass zum Beispiel im Römischen Reich gab es die Möglichkeit, mehrere Frauen gleichzeitig zu haben. Das stimmt so nicht. Es gab nur eine Monogamie nach römischem Recht. Und wenn man mit einer anderen Frau zusammengekommen ist und mit der gelebt hat, war die erste Ehe gleich ungültig. Das galt sowieso nicht, war aber auch sehr verpönt in der Gesellschaft. Der hat ziemlich schnell seine öffentlichen Ämter verloren. Und für einen Aufseher ist es wichtig, dass er auf dem Gebiet der Ehe sauber geblieben ist. Weil er damit ein Bild nach außen trägt. Wir reden jetzt nicht vom normalen Gemeindemitglied, in Anführungszeichen, sondern für jemanden, der auch nach außen hin ein Bild gibt, der irgendwo auch der ganz sicher auch für die Gemeinde ein Vorbild sein soll, auch für die jungen Leute. Und auch mit seinem Eheleben, das er lebt. Es gibt das als Film, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, The King's Speech. Da geht es um die Rede eines englischen Königs. Ich habe es vergessen, 1936, glaube ich, wurde der König. Das war so, dass König George V. verstorben ist und seinen ältesten Sohn Edward eingesetzt hat als König. Der war ledig. Und jetzt wollte der irgendwann heiraten. Hat sich aber ausgerechnet in eine geschiedene Frau verliebt. Und er wollte es unbedingt durchziehen. Und als er das seinem Premierminister dann irgendwann eröffnet hat, dass er das wirklich machen will, die waren alle schockiert damals. Sowas kannst du nicht machen. Der hatte wenigstens die Größe, dann zurückzutreten selber. Also war natürlich viel Druck dahinter. Danach wurde sein Bruder König. Um den geht es in dieser Verfilmung eigentlich. Der Bruder wurde dann König. Der war aber vorher nicht für den Vater gut genug, weil er gestottert hat. Der kann ja nicht zum Volk reden. Ist eine interessante, dramatische Geschichte, wie er dann lernt mit einem Coach, dass er dann doch gut reden kann und eine Rede rüberkriegt und nicht bei jedem Wort stottert, sondern fast gar nicht. Aber man muss sich das überlegen, was für Werte damals noch herrschten. Wenn du, wir hatten das in den 2000ern und da haben sich die Alten wahrscheinlich alle umgeguckt, wie sowas geht, wie kann jemand Bundeskanzler werden, der die vierte Ehefrau hat. Der ist eigentlich nicht mehr vertrauenswürdig für so ein Amt. Aber in der Welt geht das heute. Bei uns sollte es nicht so sein. Für dieses Amt hat Gott hohe moralische Vorstellungen. Dann geht es hier weiter. Wir sollen nüchtern sein, also nicht auf seltsame Ideen kommen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Zum Beispiel gehört zum Nüchternsein, dass man realistisch ist, was wir eben in Apostelgeschichte 14 hatten, dass sie gesagt haben, macht euch klar, dass ihr Bedrängnis kriegt. Ja, und heute haben wir viele Bewegungen, die schreien, Erweckungen kommen, alles wunderbar, es werden sich jetzt ganz viele bekehren. Naja, eigentlich läuft es, wenn du die Bibel liest, etwas anders herum. Du hast den Abfall in der Endzeit und irgendwann bekehrt sich der letzte Heide. Das steht in Römer 10, glaube ich. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wendet sich Gott wieder seinem Volk Israel zu. Also der Mensch ist echt zu beneiden. Der bekehrt sich und dann kommt er in den Himmel. Da kommt die Entrückung. Und die kommt deswegen, weil sich danach, weil die Leute so verhärtet sind, dass sich wahrscheinlich dann sowieso keiner mehr bekehren wird. Das ist unsere Zeit. Natürlich ist deswegen umso wichtiger, dass wir den Menschen das Evangelium sagen und sie nicht hängen lassen jetzt. Och, bekehrt sich ja eh keiner, können wir uns hier um uns drehen. Nein, nein, das bleibt immer noch wichtig. Er ist besonnen, also vom klaren Verstand. Wenn der dir eine Antwort gibt, ist die nachvollziehbar. Er sagt weiter, es ist anständig oder sittsam. Das ist ja wieder so ein Wort. Also sprechen die Jugendlichen, sprecht ihr darüber in der Schule? Nee. Sittsam sein, Anstand, was ist das heute noch? Du hast Nein gesagt?
Ja, ne?
Nee, kommt nicht. Das ist heute kein Thema mehr. Wer will schon anständig oder sittsam sein? Das ist doch völlig verpönt. Wir leben doch heute das Gegenteil. Wir haben es so weit verdrängt, dass wir das Wort gar nicht mehr mit Sinn füllen können. Aber hier ist wirklich gefordert, dass jemand sich weiß zu benehmen, zum Beispiel dem anderen Geschlecht gegenüber. Dass er da auch eine gesunde Distanz hält. Auch körperlich. Gastfreundlich. Da steht jetzt ein Wort im Griechischen, das heißt Philoxenos. Das heißt, wenn wir es auseinanderbauen, also Philo ist Liebe, seelische Liebe, eine sehr starke Liebe. Und Xenos, das ist, ja, das sind die Fremden. Das kann ein Ausländer sein zum Beispiel. Denn der Jesus sagt uns ja mal, warum lädt ihr die ein, die eure Freunde sind, die euch sowieso demnächst wieder einladen oder Leute, die reich sind, wo ihr euch es erhofft, dass die euch mal einladen. Ladet mal die Kranken ein, die euch zu Hause kein Festmahl vorbereiten können. Das wäre mal was. Und das wollen wir bei so jemandem ja sehen, dass er eine Liebe hat zu Menschen, die hier vielleicht äußerlich gar nicht reinpassen würden, weil sie dreckig sind oder vielleicht nach Alkohol stinken oder weil es der Nachbar ist, der jeden Tag auf Krawall gebürstet ist. Dass man auch zu Fremden, die jetzt nicht zu dir gehören, unbedingt zu deiner Familie gehören, auch vielleicht jemand in der Gemeinde, den du kaum kennst, weil du kaum Berührungspunkte hast mit dem, trotzdem eine Liebe zu ihm hast und dich auch bereit bist, für den zu kümmern, soweit du das kannst. Das sind ja auch Sachen, die man ja gern vergisst. Man kümmert sich ja eher um die Leute, die man kennt, die vielleicht einen sympathisch sind und das ist vielleicht gewohnt. Aber hier ist jemand, der auch diesen Menschen eine echte Freundlichkeit entgegenbringen kann. Und solche Leute sollen fähig zu lehren sein. Also er muss nicht die Gabe des Lehrens haben, der muss noch nicht mal verkündigen. Aber er muss in der Lage sein, mit Lehre umzugehen. Ich denke, mit Lehre umgehen heißt, du musst nicht immer gleich das Kommentar lesen oder den und den Prediger hören, sondern fähig zu lehren heißt, du musst in der Lage sein, alleine mit deiner Bibel in die Stille vor Gott gehen und alles zu einem Thema in der Bibel nachlesen und zu einem Schluss kommen unter Gebet. Und dann auch stehen können dafür. Und nicht gleich, wenn einer kommt, sagt, nee, das stimmt sowieso nicht, ich sehe das anders, und dann knickt er gleich ein aus falschen Einigungsbeweggründen. Weil wir müssen uns ja irgendwie einigen und dann werfe ich das jetzt einfach über Bord. Nein, der muss dafür auch stehen können. Und das auch erklären können. Wenn du mit dem sprichst, dann muss er dir auch in 2, 3 Sätzen eine vernünftige Antwort dazu geben können, die nachvollziehbar ist. Nicht der Trunkenheit ergeben. Also, wenn du den anrufst, weil du Hilfe brauchst, und der lallt dir ins Telefon, ruf mal einen anderen an. Ein schlechtes Vorbild. Und wenn man in bestimmten Bereichen arbeitet, wir hatten ja vor kurzem Gefährdetenhilfe, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, dann ist es wahrscheinlich besser, nie einen Tropfen Alkohol über seine Zunge gehen zu lassen. Also der muss hier stabil sein. Es gibt sowas wie, das ist jetzt eine medizinische Bezeichnung, die habe ich mir nicht ausgedacht, Fachbegriff, nennt sich Quartalssäufer. Kennt das jemand? Also es sind Menschen, die haben ein Alkoholproblem, und zwar manchmal wirklich einmal in 3 Monaten. Dann müssen die sich betrinken und dann ist wieder gut. Aber nach 3 Monaten haben die wieder Alkoholbrand bis zum geht nicht mehr. Die müssen dann wieder trinken. Und hier muss auch ein Ältester, jemand oder der auch sonst Leitung übernimmt, sauber sein. Es gibt so Auslegung von Studien, hat man uns mal in der Ausbildung, in meiner Krankenpflegeausbildung gesagt. Das ist so die strengste Auslegung über Studien, die mit Alkoholproblemen zu tun haben oder Alkoholsucht. 2 Gläser Wein in der Woche sind ein Alkoholproblem. Das ist schon echt extrem sicher, aber wenn man sich um so ein Amt bemüht, dann sollte man darüber mal nachdenken. Nicht gewalttätig. Es erzählt ein Bruder, klingeln die beim Missionar zu Hause, wollten was von dem fragen oder dem was besprechen, dann macht die Frau auf und hat ein blaues Auge. Geht nicht. Da dürfen die Kinder nicht in der Notaufnahme landen, weil sie Knochenbrüche haben, weil der Papa ausgerastet ist, wenn sie sich nicht benehmen. Also muss hier auch solchen Dingen kontrolliert sein. Es gibt Länder, die haben so eine Kultur, da schlagen die sich im Parlament zusammen, wenn sie nicht zu einer Einigung kommen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so unser Problem hier. Aber hier muss so jemand absolut frei sein auch davon. Das sind schon, also sicher von den Extremen muss er sicher frei sein. Nicht nach schändlichem Gewinn streben, das hatten wir eben schon, also dass er sich was davon erhofft von den Leuten, wenn er dieses Amt hat. Also er soll nämlich stattdessen gütig sein. Also auch im Umgang muss man merken, der meint es gut mit mir, auch wenn ich anderer Meinung bin als er, aber er meint es gut mit mir. Nicht streitsüchtig. Also wenn der ständig mit Fragen kommt, wo er genau weiß, wenn ich das jetzt bringe, dann explodiert es wieder, muss man eine Gemeinde vorschützen und nicht selber es darauf anlegen, dass die Diskussion wieder aufkommt. Nicht geldgierig. Also da darf der Beruf zum Beispiel und die Karriere nicht über dem Dienst stehen. Da muss man vielleicht bereit sein zu gucken, vielleicht muss ich im Beruf kürzer treten, damit ich die Gemeinde versorgen kann. Und sehen wir gleich im nächsten Vers die Familie. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Das heißt, auch der Beruf darf deine Familie nicht kaputt machen. Männer, wir müssen ja arbeiten, das ist keine Frage. Und wir müssen auch ganz schön viel arbeiten von unserer Zeit am Tag, in der Woche. Aber das darf nicht dazu kommen, dass man seine Aufgaben in der Gemeinde nicht nachkommt oder in seiner Familie nicht nachkommt. Denn da fängt es ja an. Und da müssen wir gucken, wer ist jemand, der schon zu Hause gut vorsteht? Der zum Beispiel, wie das hier steht, die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Also der Vater ist ja dafür verantwortlich, dass Regeln klar eingehalten werden. Das ist der das von den Kindern einfordert und denen beibringt. Mama hat eher andere Aufgaben mehr, die redet mit den Kindern. Ich beobachte das manchmal bei meiner Frau, die macht ganz anderes als ich, aber das ist auch ihre Aufgabe. Ja, da muss unser Sohn, der hat so eine Pappgitarre, also Luftgitarre ist nicht so toll, der braucht eine aus Pappe gebastelt, die muss Mama immer basteln. Dann muss er die abends zum Beispiel vor dem Schlafengehen wegräumen, damit die nicht im Bett rumfliegt. Und dann erklärt sie ihr, räum die doch mal dahin, stell sie dahin, so wie dein Opa das immer macht, der spielt nämlich auch Gitarre. Wäre gar nicht meine Art. Ich sage, Junge, du musst jetzt die Gitarre aufräumen, Punkt. Das fordere ich jetzt von dir ein, ich bin der Vater. Ich habe eine andere Aufgabe. Das kann sich vermischen irgendwo, aber in der Regel ist der Vater derjenige, der die Zucht auch durchsetzt, also dass die Kinder hören. Und sind wir ehrlich, wenn wir müde von der Arbeit kommen, dann sagen wir es einmal und dann haben wir keine Lust mehr. Dann sind wir müde. Aber bei einem Ältesten, der das werden soll, da wollen wir das schon sehen, dass das schon läuft. Der macht sicher auch Fehler da. Der ist auch mal müde von der Arbeit. Aber bei dem sehen wir eine gewisse Beständigkeit da drin. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht gut vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also zu Hause fängt es immer an. Also gucken wir uns hier an, wie benehmen sich da die anderen Brüder? Wie gehen die mit ihren Kindern um? Steht ja auch hier mit aller Ehrbarkeit. Also der muss nicht eklig werden oder ausrasten. Das soll er nicht machen. Weiter steht hier in Vers 6, kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. So schließt ja auch schon der Begriff Älteste oder Älterer aus. Also auch geistlich, der ist bekehrt und in einem halben Jahr soll er die Gemeinde leiten. Ist ein bisschen schwierig. Also er sollte den anderen schon auch im Vorbild, auch, ich sag mal, das sehen wir gleich noch bei einer Sache, dass er auch mit diesem engen Umgang mit Gott, dass er ganz nah beim Herrn lebt, dass er da auch ein Vorbild ist und gefestigt ist. Das wollen wir schon sehen. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Also, da haben die das mal, habe ich das von einem anderen Bruder, der so in der Gemeindegründung gearbeitet hat, mal gehört, hat an der Predigt erzählt. In einer Gemeinde haben die das so gemacht. Die haben beim Arbeitgeber angerufen, gefragt, wie sich der benimmt. Schon ein bisschen extrem vielleicht, aber der Gedanke ist ja nicht falsch. Das muss auch jemand sein, der zum Beispiel sich seinem Chef auf der Arbeit unterordnet. Oder wenn er selber Chef vielleicht ist, wie er sich mit den Leuten, wie er den Leuten sich gegenüber gibt. Also auch nach außen hin, Nachbarschaft, wie verhält sich da jemand? Ich sag's nochmal, wir sind alle Menschen und wir suchen keine Übermenschen, die alles richtig machen. Aber eine gewisse Vorbildlichkeit, die suchen wir in diesen Dingen. Es gibt noch mehr Dinge, wo man vorbildlich sein soll. Zu Timotheus sagt er einmal, hier im Kapitel 4 sehe ich gerade, es soll sich zum Vorbild machen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Sollen wir alle machen. Aber hier sind speziell Dinge, von denen sollten wir auch lernen, da sollten wir auch alle nachstreben. Aber wenn jemand leiten soll, die Gemeinde, dann sollte da schon was Handfestes zu beobachten sein. Also wirklich zu sehen sein. Nicht, ja, da könnte was sein, wenn der vielleicht leitet, dann könnte es uns gut gehen. Nee, wir wollen das wirklich sehen, dass jemand so ist. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn du dich so vorbereitest, dann wirst du immer kleiner in der Vorbereitung zur Predigt. Weil du ganz genau an jeder Ecke findest du was, wo du selbst nicht vorbildlich bist. Lass uns mal kurz in diesen anderen Text, in Titus 1 reingucken. Da kommt ja nochmal so eine Art Katalog. Also welche Qualitäten jemand, der leitet, haben sollte. Da steht in Titus 1 ab Vers 5. Also Titus ist ja der, den Paulus als Apostel losschickt, du sollst jetzt Ältester einsetzen. Ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen, also er ließ ihn da, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Also da gab es Mangel. Und das Erste deswegen, weil keine klare Leitung da war. Und wir sehen ja auch, er soll in jeder Stadt Älteste einsetzen. Also nicht in jeder Gemeinde einen Ältesten, sondern es sind immer mehrere. Ich mag den Begriff so nicht, weil das so weltliches Gedankengut eigentlich ist. Teamarbeit. Aber ja, das ist eine Arbeit, die gemeinsam läuft. Denn wenn der eine mal hinkt, und das ist so, und auch die großen Leiter haben Phasen, wo sie lau sind, das ist so, da muss ein anderer beispringen können. Das kann man nicht alleine bewerkstelligen. Und dann lesen wir einfach mal rein, wenn er untadelig ist, haben wir eben gehabt, Mann einer Frau. Und dann steht hier, treue Kinder hat, bei anderen steht vielleicht gläubige Kinder. Paulus erklärt aber gleich, was er damit meint, mit treuen Kindern, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Und hier steht jetzt nicht Kinder, also die kleinen Kinder, die zu Hause wohnen, sondern da steht ein allgemeines Wort im Griechischen für deine direkten Nachkommen. Die sollen wohl erzogen sein, die sich zu benehmen wissen. So, deswegen ist es so wichtig, dass der Vater Vater ist und Mann ist und zu Hause auch den Gehorsam einfordert. Da sind wir ehrlich, Männer. Wie viel haben wir da schon gefehlt? Und manchmal hast du Sachen, ich überlege mir gerade selber was zu Hause, wegen meiner ältesten Tochter, ob ich da nicht 5 Jahre verpennt habe, das zu tun, denn irgendwann ist die Zeit einfach vorbei dafür. Dann kannst du damit nicht neu anfangen. Und dann geht die in die Schule und dann hat die einen ganz anderen Einfluss. Das sind manchmal Dinge, die sind schon, und ich denke, das ist das Minimum, das wir mitbringen sollten. Dass wir wenigstens ehrlich damit umgehen und dazu stehen. Denn der Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Also hier sehen wir, dass mal ein Haushalter war damals ein Sklave, der das Gut verwaltet hat. Als Sklave. Der hat Verpflichtungen gehabt, die mit gewissen Arten von Freiheiten verbunden waren. Wir kennen den ungerechten Haushalter aus den Evangelien, von denen der Jesus erzählt, der, als er gehen sollte, der Chef hat ihn rausgeschmissen, weil er untreu war. Und dann versucht er sich ja bei den anderen gut zu stellen und er lässt den Schulden. Das durfte der machen. Das waren gewisse, ich sag mal, wir reden ja heute vom Prokuristen, von der Prokura, wenn jemand nicht der Chef ist, aber er hat gewisse Vollmachten von seinem Chef bekommen, die er machen kann, betrieblich, mit Geld umgehen oder so etwas. Und hier hast du zwar jemanden, der schon gewisse Aufgaben hier hat, aber trotzdem ein Sklave ist. Nicht eigenmächtig. Also der geht dann nicht alleine los und entscheidet was und die anderen haben dann bitteschön zu folgen, sondern es hat was mit, man macht es irgendwo gemeinsam. Vor allem die Gruppe, die dann leitet, die macht es gemeinsam. Dann steht hier weiter, nicht jähzornig. Also wenn der jedes Mal sauer wird, wenn du mit ihm sprichst, oder immer wieder, und das wird zur Regel, dann ist er ziemlich ungeeignet dafür. Also der muss schon eine Gleichmütigkeit, eine Sanftmütigkeit an den Tag legen können. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinnstreben, sondern gastfreundlich, das Gute liebend. Also da muss eine gewisse Adel sein, so möchte ich das mal nennen. Ich weiß es von einem Ältesten, der sagte mal, ein Loch in der Hose bleibt ein Loch in der Hose. Also im Sinne von, auch wenn du die im Geschäft mit dem Loch kaufst, mit dem Riss kaufst, der Riss ist ein Riss, ist kaputt. Aber wir funktionieren ja heute anders, wir haben eine ganz andere Wertvorstellung. Dafür geben wir heute einen Haufen Geld aus für solche Sachen. Aber es ist kaputt. Also der muss auch, ich sag mal, einen gewissen Adel mitbringen. Also muss nicht den teuersten Zwirn herumlaufen und die teuersten Anzüge tragen oder sowas. Er muss ein gewisses Niveau auch zeigen. Und die Dinge, die in der Gemeinde passieren, sicher auch einordnen können. Und wenn jemand was gut macht für den Herrn, dass er das auch unterstützen kann. Soll besonnen sein, gerecht steht hier. Also natürlich erstmal, gerecht heißt gerecht durch Jesu Blut. Durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann soll er noch fair in der Gemeinde sein mit den Leuten. Also auch keine Vetternwirtschaft, weil der mir näher steht. Ich habe das mal erlebt in einer Jugendarbeit, ich gehörte jetzt nicht dazu, habe das beobachtet, wie der Mitarbeiterkreis, der aus Jugendlichen bestand, der mit der Jugendleitung zusammengearbeitet hat, sich immer aus den Freunden zusammengesetzt hat. Da waren so ein paar Leute drin und die haben ihre Freunde oder die ihnen so gefallen haben, eher reingeholt. Da hat man nicht drum gebetet, Herr, wen möchtest du jemanden haben, der hier mitarbeiten soll? Können wir das bei einem sehen, dass er das gerne möchte und auch ehrlich möchte? Darum ging es nicht. Und das sollte anders sein in der Gemeinde Jesu. Er soll heilig sein oder eine gewisse Reinheit auch haben. Und das auch ausstrahlen. Also nicht Eisheiligkeit, ich bin gut und die bösen Sünder wollen wir hier gar nicht am Sonntagmorgen sehen, sondern Eigentlich sollte man, wenn man ihm begegnet, merken, er ist von Gott in Beschlag genommen. Er ist wirklich hingegeben und beherrscht. Also er muss sich unter Kontrolle haben, dass er nicht immer Gefühlsausbrüche hat oder so etwas. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, steht wieder Parakaleo, also jetzt nicht böse ins Gewissen reden, sondern auf die Seite rufen, sag, komm, ich helfe dir mal weiter, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also hier nochmal auch ein bisschen die Erklärung zu dem, fähig zu lehren. Und hier steht, er soll sich an dieses Wort halten, also an das zuverlässige Wort Gottes. Ist das einer, der drin liest? Ein Bruder erzählte mal, also der, von dem ich eben sagte, der so Gemeindegründung gemacht hat, der ist jetzt schon 70 oder so, der sagte mal, er hat so ein Kriterium, wenn sie in einer Gemeinde waren, wo sie jetzt Älteste gesucht haben, dann hat er gibt auch zu, das ist schon ein krasses Kriterium, aber er guckt sich immer die Bibeln der Leute an, dieser Brüder an, die da in Frage kämen. Nicht, ob sie teures Kalbsleder und Goldschnitt haben, sondern ob sie zerlesen sind. Ist das jemand, der das Wort liebt und da zu Hause ist und der das lebt und einfach auch persönlich davon erfüllt ist? Also nicht im Sinne von, ich höre mir ganz viel von anderen Leuten an, ich lese ganz tolle Bücher, habe viel Wissen und dann kann ich den anderen was erzählen. Nein, nein, ist das sein Leben? Lebt er so, wie das da steht? Ist ihm das wirklich wichtig? Nach solchen Leuten sollen wir Ausschau halten. Und das ist schon wichtig, dann sind wir mal ehrlich. Also Männer, die viel lesen, sind selten. Das ist manchmal schon ein Kampf. Wenn du Kinder hast, ist das manchmal noch schwerer, weil die dich auch manchmal brauchen. Also die kannst du nicht einfach wegschicken, wenn die zur Tür reinkommen oder so. Aber das ist jemand, der noch Hunger hat. Der, wisst ihr, das sollte so sein, dass wenn ich meine stille Zeit, meine Bibel lese, beende und zuschlage meine Bibel, sollte mir das eigentlich schmerzen, weil ich würde eigentlich gern weiterlesen. Was kommt denn da noch? Was hat Gott denn noch zu sagen? Was sagt er noch? Lass uns mal aufschlagen, 1. Thessalonicher 5. Kann mir nochmal jemand verraten, wie spät es eigentlich ist? 5 vor 11. Okay. Also 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Ich lese mal nur Vers 12. Ich habe auf dem Zettel, der da draußen liegt, auch mit Vers 13 angegeben, aber wir behalten... Oh, danke, das ist... Gut, das,
meine Schuld.
Nein, das ist ja nicht schlimm. Danke. So. Also 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber... Ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Also hier nochmal eine Verbindung zu Vorstehern. Ich habe gerade eben gar nicht gesagt, ich habe das auf dem Zettel mal aufgeschrieben, aus dem griechisch-deutschen Wörterbuch mal herausgeschrieben, zu den Aufsehern aus dem Timotheusbrief, was das eigentlich für ein Wort ist. Das ist jemand, der eine Besichtigung oder eine Beaufsichtigung führt, eine Fürsorge innehat. Ein Hüter ist, ein Beschützer, ein wie ein Späher, der was vorher auskundschaftet, sich das mal anguckt, bevor er die Leute dahin bringt. Also jemand, der wirklich bekümmert ist auch um die Gemeinde, die wurden die Geschwister auch im Herzen liegen. Und hier haben wir jetzt eine Sache. Der Paulus bittet, ihr Brüder. Ich meine, im Russischen gibt es auch kein Wort für Geschwister, ist das richtig? Muss immer die ganze Latte sagen, Brüder und Schwestern, kann das sein? Ja, ne? Ist im Griechischen genauso, die haben kein Wort für Geschwister. Aber Paulus hätte ohne weiteres schreiben können, Brüder und Schwestern. Deswegen denke ich, richtet sich dieser Vers als erstes an uns Brüder. Brüder, wir sollen etwas tun. Hier steht, es ist eine Schlachterübersetzung, anerkennen. Also das Wort heißt eigentlich nur wissen, sehen, kennen. Und hier geht es im ersten Schritt gar nicht darum, dass wenn Leiter da sind, dass wir richtig mit ihm umgehen, sondern eigentlich sieht man das vorher. Als ich mit meiner Familie, was sind das jetzt, 4,5 Jahre, glaube ich, in die Gemeinde kam, waren ja schon ein bisschen eher da, also sagen wir mal vor 5 Jahren als Besucher herkam, da hast du gleich gesehen, so die 2 Brüder, die fragst du, wenn etwas ist. weil die irgendwo den Dienst innehaben. Die tun das schon. Ich wusste gar nicht, ob das die Gemeindeleiter sind oder nicht. Und das ist eigentlich normal. So sollte es in der Gemeinde sein. Du siehst es. Es ist völlig egal, ob diese Leute offiziell eingesetzt wurden, ob man denen die Hände in einer Zeremonie aufgelegt hat oder nicht. Eigentlich wissen wir, wer das ist. Wir sehen das. Und vielleicht sehen wir auch verschiedene. Du siehst jemanden, ich sehe vielleicht noch jemand anderen. Super. Da haben wir schon zwei. Die sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich, ist noch besser. Wenn du zwei gleiche vom Charakter her hast und die vielleicht noch dieselbe, exakt gleiche theologische Ausrichtung haben, na dann gute Nacht. Da hast du so eine Pseudo-Einheit. Aber die ist nicht mehr echt, weil dann nicht mehr hinterfragt wird. Und das brauchst du in der Gemeinde. Auch älteste Leiter untereinander müssen sich hinterfragen können. Nee, komm, wir schlagen das nochmal nach. Warte mal, ich komme da aber auf einen anderen Schluss. Da müssen wir nochmal drüber reden. Letzten Sonntag erzählte mir, dass Hans Jürgen, der hier war, zu Gast zum Verkündigen, die hatten mal die Situation, die waren ja auch in demselben Bund, in dem wir als Gemeinde mal waren, in dem Baptistenbund, und die sind schon viel früher ausgetreten. Und dann hatten die das der Gemeinde vorgetragen. Wollen wir das nicht machen? Da war ein Bruder. Okay, ich glaube, die sind auch nur 20 Leute in der Gemeinde oder so. Die sind ja noch kleiner als wir. Aber es war ein Bruder da, der sagte, nee, das kann ich so nicht sehen. Sollten wir nicht machen. Dann haben sie es nicht gemacht. Dann haben sie nochmal drüber gebetet. Und nach einem Jahr, das eine Jahr musst du dann auch erstmal aushalten. Aber nach einem Jahr kam der von selber wieder und sagt, doch, wir sollten das machen. Das ist Einheit. Nicht, wenn man es mit Druck hat, sondern wenn es durch Gebet dann kommt. Und die soll man kennen, das soll man sehen. Und eigentlich sagt uns der Paulus hier so, Leute, macht mal die Augen auf und seht das mal. Ich habe es euch doch geschrieben. Jetzt guckt euch das mal in der Praxis an. Könnt ihr das tatsächlich bei jemandem sehen, dass der eine gewisse Beständigkeit hier aufbringt? Und er sagt weiter, die an euch arbeiten, also die eigentlich tun sie das schon, was ein Ältester oder ein Leiter tun sollte. Er führt sie wohin? In seinem Dienst. Ob das jemand in der Küche macht oder meinetwegen Verkündigung, Gottesdienstleitung, was auch immer. Und wenn er es beim Stühlestellen macht, der hier eine gewisse Geistlichkeit ausstrahlt und die Leute mitnimmt, nämlich dem Herrn Jesus hinterher. Das ist im Grunde genommen, wenn man es ganz einfach beschreiben will, ihre Arbeit. Und euch in dem Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Hier steht wirklich Zurechtweisung, ermahnen im Sinne von streng sein. Aber nehmen wir mal das Vorstehen, im Herrn vorstehen. Wir sehen es schon wieder, es geht um den Herrn Jesus. Und vorstehen heißt so viel wie sich voranstellen, an die Spitze stellen, zum Schutze oder öffentlich zur Schau stellen. Also das hat eine Auswirkung, Außenwirkung. Wer die Gemeindeleitung innehat, der repräsentiert die Gemeinde nach außen hin vor der Welt. Der muss ein Niveau haben. Das kann nicht einfach jemand, der das gerne machen will, einfach machen. Oder weil man ihn nett findet, sondern da muss mehr hinter sein. Es hat auch was mit Schutz zu tun, sich auch entgegenstellen, gegen jemanden für etwas eintreten, schützen, verteidigen, über etwas gesetzt sein auch. Also der auch Mut hat, sich hinzustellen und sagen, Geschwister, das geht nicht, das ist Ungerechtigkeit, so können wir nicht weitermachen. Es gehört auch Mut dazu für so eine Aufgabe. Und natürlich sind sie auch über etwas gesetzt. Das sehen wir dann hier, wenn jemand jetzt erkannt wird, da ist eine Gruppe Brüder, zwei, drei, weiß ich nicht. Ja, dann soll man sie natürlich auch im Sinne von anerkennen, wertschätzen. Das steht ja im nächsten Vers, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Das kommt natürlich dazu. Und ich kann das heute ganz locker verkündigen, weil ich kein Leiter bin. Den Leiter muss man sich ja auch unterordnen. Aber was sie auszeichnet, ist eigentlich, dass sie sich das nicht einfordern. Sondern sie sind so nah beim Herrn Jesus sind, dass man das ihnen einfach abspürt. Ich denke, wir müssen das nicht lesen. Ich habe es auf dem Zettel auch nochmal aufgeschrieben, aber Johannes 13, denke ich, ist uns ja bekannt, die Fußwaschung Jesu. Da haben das die Jünger ja verpennt für das letzte Passamahl, das sie organisieren sollten. weil die ja damals mit offenen Sandalen oder relativ offenen Sandalen herumgelaufen sind und nicht alle Straßen waren im Römischen Reich gepflastert, waren die ziemlich staubig und mit Dreck verkrustet, die Füße. Und wenn die sich auf ihre Liegen gelegt haben, dann hast du da so schmutzige Füße drauf liegen. Das ist ja nicht schön beim Essen. Und dann musste da jemand sein, der sich darum kümmert, dass die Füße gewaschen werden. Jetzt haben sie das irgendwie verschludert. Und der Jesus geht dann hin und er macht etwas, ja. Er nimmt sein Obergewand ab. Und im Sinne damals war das schon Nacktheit. Also der hat sich wirklich bloßgestellt vor den anderen. Das heißt Erniedrigung. Damit zeigt man sich auch angreifbar und verletzlich. Und dann hat er seinen Schurz genommen, sich den umgebunden und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Als der Meister, als der Sohn Gottes. Diesen elendigen Sündern wäscht er dann die Füße, damit die wieder sauber werden. Und dann sagt der Jesus uns, ja, jetzt macht ihr das auch. Also jetzt nicht explizit Füße waschen. Wir haben das heute in unserer Kultur, in unserem Leben ja jetzt nicht nötig, dass sowas gemacht wird. Aber dass man auch Dienste tut oder am anderen was tut, was nicht gerade für Ansehen sorgt. Im Sinne von, auch wenn der mir böse ist, helfe ich ihm trotzdem weiterzukommen im Glauben. Dann sorge ich trotzdem dafür, dass er zum Herrn Jesus gebracht wird, der ihn von seiner Sünde wieder reinigt. Dann sorge ich trotzdem oder bete wenigstens für ihn, dass der Jesus ihn mit dem Reinigungswasser bedienen kann, dass vielleicht auch sein Denken verändert werden kann, wenn ich mal Gelegenheit habe, mit ihm zu sprechen, ihm was Gutes zu sagen, das ihn weiterbringt. Oder wenn man irgendwo eine Aufgabe hatte, ich weiß nicht, Jugendleitung oder sowas oder einer Gottesdienstleitung oder so, dass ich den Leuten trotzdem weiterhelfe. Von Hudson Taylor weiß man, dieser große China-Missionar, der dann irgendwann seine Gemeinde da hatte, der hatte eine Tochter, die kleine Grace, und das war wohl ein bildhübsches Mädchen, da gibt es wohl auch ein Foto von ihr, die ja im Kindesalter leider an Diabetes gestorben ist, weil die das damals noch nicht so behandeln konnten. Hat er in dieser Zeit, wo seine Tochter im Sterben lag, viel Zeit trotzdem geopfert, um eine andere Schwester in der Gemeinde, die auch schwer krank war, zu versorgen. Und als seine Tochter dann, dieses Kind, gestorben ist, hat die andere Schwester aus der Gemeinde sich darüber beschwert, dass der zu wenig bei ihr war. Und dann hilft man den Leuten trotzdem. Wisst ihr, wenn wir dieses Bild sehen, der Jesus legt sein Obergewand ab, er nimmt diesen Schurz und wäscht den Jüngern die Füße. Wenn wir das mal als Bild nehmen, was meint ihr? Wo finden wir die Leiter einer Gemeinde in diesem Bild? Im Schurz, mit dem er die Füße abreibt. Jemand sagte mal, er hat das kritisierend gesagt, aber die Aussage ist zu 50% richtig. Die Leute denken immer, die Leiter einer Gemeinde, das sind die Putzlappen. Kannst du hingehen, dir die Schuhe abputzen. Ist natürlich nicht das richtige Verhalten, aber im Grunde genommen sind die Leiter, die eine gewisse Verantwortung tragen, auch im Dienstkreis oder so, der Putzlappen Jesu, um die Leute sauber zu kriegen. Also dieses Amt ist ein ehrenhaftes Amt, weil es bereit ist, niedrige Aufgaben zu machen, einzustecken, Bosheiten zu ertragen. Also jetzt müssen wir noch genauer überlegen, wen schlagen wir eigentlich vor? Dann sehen wir zum Beispiel in Galater 1, Vers 10, den müssen wir nicht aufschlagen, könnt ihr zu Hause machen, ihr müsst den Zettel auch nicht mitnehmen. Aber eins würde ich euch bitten, lest diese Sachen nochmal nach. Macht euch Gedanken drüber, das ist wichtig. Sowas überlässt man nicht in Anführungszeichen dem Zufall, sondern macht man sich ernsthaft Gedanken im Gebet drüber. Bei dem, was wir jetzt gerade im Augenblick vorhaben schon. Der Paulus war ja jemand, der bekannt dafür war, dass er Dinge gesagt hat, die unbequem waren. Und dafür hat er nicht nur Lob geerntet. Der hat mit den Leuten Stress bekommen. Der hat zum Beispiel ganz klar gesagt, der Heide, der muss sich nicht beschneiden lassen und die 10 Gebote halten. Der muss was anderes machen. Es reicht, dass der Glaube an das Kreuz Jesu, der das Leben in der Praxis verändert. Und dann hat er, weil damals noch viele Juden oder vielleicht auch noch die Mehrheit der Christen Juden waren, die immer noch in diesem alten Bund irgendwo drin waren und das für sie ja auch in Ordnung war, mit denen hat er richtig Ärger gehabt. Und Jemand, der leitet, darf kein Menschendiener sein. Es muss ihm völlig egal sein, was den Leuten wichtig ist. Georg Müller soll mal gesagt haben, es gab einen Tag, an dem ich starb, gänzlich starb. Ich starb Georg Müller, ich starb der Welt, ihrem Beifall oder ihrer Kritik. Ich starb sogar dem Beifall oder Tadel der Brüder und Freunde. Und seit dieser Zeit habe ich nach nichts mehr gestrebt, als dass Gott mein Tun billigt. Also, dass er es gut findet. Und das muss wichtig sein. Da sollten wir auch alle von lernen, dass uns nicht die Anerkennung der Leute wichtig ist, sondern das, was Gott von uns hält und wie er das sieht, was wir tun und sagen. Das muss uns interessieren. Und das ist wichtig. 2. Korinther 10, 18. Wir sind fast durch. Falls jemand schon hofft und müde wird, habe ich auch Verständnis bei dem Wetter. Es gibt einen Evangelisten aus Österreich, der sagt dazu immer, er hat Verständnis dafür, wenn jemand schläft in der während seiner Verkündigung, aber bitte nicht so laut schnarchen, die anderen wollen auch schlafen. Ja. Also 2. Korinther 10, 18. Das ist ein ganz zentraler Vers mit einer ganz wichtigen Wahrheit. Da steht, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Also dafür gehst du nicht los und bietest dich den Leuten an. Da bist du ganz still drüber, wenn du das in deinem Herzen bewegst. Da sagst du keinem. Da sprichst du, wenn, dann mit deiner Ehefrau drüber, aber sonst mit niemandem. Und dann, das sehen wir gleich, Da muss was zusammenkommen. Und dann sucht nämlich eben nicht, dass die Menschen das wissen, dass du es ihnen beibringst, dass sie dich toll finden als Leiter, sondern Römer 2 ist auch ein Grundsatzgedanke, aber den wollen wir bei einem Leiter sehen. In Römer 2 am Schluss steht in Vers 29, also da stellt er das gegenüber, nicht der ist der wahre Jude in Gottes Augen, der eine Beschneidung hat und zum Volk Israel gehört, sondern der im Herzen beschnitten ist. Und dann sagt er in Römer 2, 29, seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Da sucht jemand, sollen wir unsere Anerkennung suchen. Ich gucke, Hauptsache die Menschen finden uns gut und das liegt uns ja so nahe, weil wir die sehen. Und Gott sehen wir nicht, Gott spüren wir nicht. Er ist mit seinem Geist, den man nicht spürt, in unseren Geist eingezogen. Wir erleben die Auswirkungen, dass sich zum Beispiel die Seele beruhigen kann oder dass man fröhlich ist. Das sind so Auswirkungen davon. Aber ihn selber, auch wenn man Gott nicht spürt, ist er ja so nah. Und da liegt oft das Problem bei uns, Sachen, die wir sehen und fühlen und anfassen können, da suchen wir eher Bestätigung. Und das sollte nicht so sein. Die Anerkennung soll von Gott kommen. Und dann 2. Korinther 13, 1. Ja. 2. Korinther 13, 1 heißt, da nennt Paulus so ein Grundprinzip aus der Bibel, zitiert das. Er sagt, es kommt aus den 5 Büchern Mose, dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme, durch zweier oder dreier Zeugenmund soll jede Sache bestätigt werden. Wenn du wissen willst, was der Wille Gottes ist, brauchst du ein Zeugnis im Herzen. Da musst du für beten, da musst du das Wort lesen, damit sich eine Gewissheit bei dir bildet. Und das passiert, da können wir Gott vertrauen, dass das wirklich kommt. Das kann er machen. Das will er auch machen. Und wenn dann jemand Zweites oder sogar Drittes oder noch mehr dazukommt und sagt, so, ich habe das auch im Gebet bewogen, ich komme zu dem Schluss auch, dann hast du eine Sicherheit, dass das der Wille Gottes ist. Und eigentlich das, was wir vorhaben, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Sammlung von persönlichen Zeugnissen. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man diese Sache ernsthaft bewegt und ernsthaft die Augen aufmacht. Und da müssen wir gucken, das kennen wir aus dem Römer 12, das haben wir ja vor 2 Wochen gehabt. Da steht ja am Anfang, Römer 12 ab 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und Barmherzigkeit Gottes zeigt sich, ich weiß, manchen nervt das vielleicht, aber die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich daran, dass er uns seinen Sohn gegeben hat. Um dieser Barmherzigkeit willen, sagt der Paulus hier, gebt euch jetzt Gott ganz hin, wie ein Opfer, wie ein Schlachtopfer heißt das sogar. Also das ganze Leben abgeben. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, jetzt nicht denken, wie die Welt denkt. Ach komm, wir machen jetzt einfach mal so demokratische Wahl. Jeder schreibt so auf, was er meint, dann schauen wir mal, was kommt bei raus. Nee, so darf man das nicht sehen. Das macht die Welt so, in der Demokratie. Wenn wir Zettelchen machen, dann haben wir einen ganz anderen Gedanken. Dann suchen wir ernsthaft diese Zeugnisse und müssen uns von diesem Gedankengut auch wieder reinigen lassen vom Herrn. Und dann kann ich erkennen, was der Wille Gottes ist. Dann kann ich sehen. Aber ich muss bereit sein, mich ihm ganz hinzugeben und mich ihm auch auszuliefern. Dann zeigt er mir das. So, über die erste Gemeinde heißt es einmal, und sie war ein Herz und eine Seele. Die haben darüber sicher gesprochen. Und wisst ihr, mir geht es oft so, wenn ich zum Beispiel hingehe und mit einem Bruder oder mit meiner Frau über eine Sache rede, dann wird sie klarer. Wenn ich nur alleine für mich rumkrebse und nur meinen eigenen Kopf drehe, ja, dann kriege ich irgendwas zusammen, aber das ist auch immer, ich sag's mal so, vereinsamt. In einer Gemeinde lebt man zusammen und redet man zusammen. Und vielleicht kann der andere dir ein Zeugnis von jemandem erzählen, das du gar nicht sehen kannst. Und das kann weiterhelfen. Und dann eine letzte Sache. Es gibt ein wunderbares Kapitel in der Bibel. Das ist 4. Mose 7. Wenn ihr das aufschlägt, dann seht ihr, das Ding hat 89 Verse. Da freust du dich, wenn du in der stillen Zeit rankommst, denn dieses Kapitel beschreibt, wie Mose dem Volk Israel sagt, oder eigentlich den 12 Vorstehern der Stämme, der 12 Stämme Israel sagt, so, ihr müsst jetzt alle Opfer bringen. Und zwar tun sich immer zwei zusammen und machen einen Wagen mit zwei Ochsen fertig. Und da kommen Sachen drauf. Und dann beschreibt er für jeden Stamm das exakt Gleiche, was da drauf soll. 12-mal hast du denselben Wortlaut. Nur, dass immer dann steht, der Vorsteher vom Stamm, da steht dann immer der andere Stamm. Und das liest du dann 12-mal durch. Denkst du so, jetzt reicht's aber langsam mal, was soll denn das Ganze? Und dann, das ist ein Staatsdokument, dann fasst er nochmal alle Opfergaben zusammen, die insgesamt zusammenkommen. Und du denkst so, jetzt reicht's mir aber eigentlich mal, was soll das eigentlich? Und dann steht dort in 4. Mose 7 im letzten Vers, und ich glaube, das ist eigentlich ein Vers, da muss jedem Gläubigen das Herz aufgehen, vor allem wenn er so eine Frage hat. Da steht nämlich, und wenn Mose in die Stiftshütte ging, und um mit ihm, also mit Gott zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen vom Sühnedeckel herab. Das ist das einzige Gerät in der Stiftshütte gewesen, dieser Deckel, der aus purem Gold bestand. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, Römer 3, Hebräer 9, der wahre Sühnedeckel, ist ja nur ein Bild, ist der Herr Jesus. Da, wo die Cherubim draufstehen, ja, hier steht das weiter, der auf der Lade des Zeugnisses ist, also die Bundeslade, zwischen den beiden Cherubim. Und da gucken die beiden hin. Die haben nur einen Blick, die beiden. Die gucken auf diesen sogenannten Gnadenthron, heißt es bei Luther immer, oder Gnadenstuhl. Da, wo das Blut am großen Versöhnungstag hinkommt. Also, das Reden Gottes nehmen wir nur wahr. Hier steht zum Schluss, und er, das heißt Gott, redet mit ihm, mit Mose. Das Reden Gottes kommt über den Herrn Jesus und entscheidet sich daran, wie du zu ihm stehst. Bist du jemand, der gewaschen ist in seinem Blut, der gerettet ist, der heute immer noch die Reinigung durch sein Blut sucht, wenn er sich versündigt? Da steckt das Geheimnis drin. Ihr Lieben, ich weiß, ich habe viel geredet. Das nimmst du mir bitte nicht übel. Manchmal darfst du auch nicht den Mund halten. Und man kann das auch bei der Hitze ja auch nochmal nachhören zu Hause. Und ihr könnt diesen komischen Zettel mitnehmen, ihr könnt auch selber nachlesen. Aber da würde ich euch drum bitten. Guckt euch die Sachen nochmal an. Denn das ist ja keine Kleinigkeit. Und jeder ist hier mit dran beteiligt. Und das ist eigentlich was Gutes. Keiner ist ausgeschlossen. Jeder gehört dazu. Das ist was Schönes und was Verpflichtendes gleichzeitig. Lasst uns das ernst nehmen.